Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, erinnert ihr euch noch an eure Taufe? Es mag beim einen oder anderen schon ein bisschen her sein. Bei mir sind es 42 Jahre, 3 Monate und 11 Tage. Und dennoch weiß ich, was damals geschah. Denn bei meiner Taufe geschah, was bei jeder Taufe geschieht. Der Name des dreieinen Gottes wurde über mir ausgesprochen. Das war bei euch bekanntlich oder hoffentlich nicht anders. So weit also, so klar und auch so gut, wirklich gut, wenn der Name des dreieinen Gottes über uns ausgesprochen wird. Aber was kommt in der Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes eigentlich zum Ausdruck? Und welche Bedeutung hat die Taufe für unser gegenwärtiges Dasein? Dazu hören wir jetzt auf Worte aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christusgläubigen in Rom. Das ist der heutige Predigttext aus Römer 6, die Verse 3 bis 11. Römer Kapitel 6, die Verse 3 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferstanden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Soweit der Predigttext. Und wir sehen, wenn Paulus an die Taufe denkt, dann denkt er nicht an reizende Taufkleidchen, an liebevoll gebastelte Taufkerzen und rührende Familienfeiern. Er denkt auch nicht an riesige Freiluftgottesdienste am Fluss mit berührenden Lebenszeugnissen und Lobpreisband. Um all das geht es bei der Taufe nicht. Wenn Paulus an die Taufe denkt, dann hat er Christus vor Augen. Dann denkt er an Jesu Tod am Kreuz. Nicht wir Menschenkinder stehen bei der Taufe im Mittelpunkt, weder unsere Taten noch unsere Missetaten, sondern der gekreuzigte Gottessohn. Die Taufe verweist uns alle an unseren wahren Ursprung. Die Taufe steht als göttliche Zusage des Gekreuzigten am Anfang unseres Weges der Christusnachfolge, nicht als Belohnung an seinem Ende oder irgendwie auf halber Strecke. Der Leib Christi ist seit jeher die Gemeinschaft der Getauften. Und das hat einen tiefen Grund. Wir alle, die wir getauft sind, wir sind auf Christus Jesus getauft, nämlich auf seinen Tod. Und das ist das Entscheidende. Entscheidend ist, woraufhin wir getauft sind. Ich hätte fast gesagt, es ist gar nicht so wichtig, ob ich getauft bin. Viel wichtiger ist, woraufhin ich getauft bin. Denn die Taufe ist weder eine magische Handlung noch irgendein religiöser Glücksbringer. Als Getaufte stehen wir ganz unter dem Vorzeichen des Kreuzes von Golgatha. Dort, vor den Toren der Stadt Jerusalem, ist Christus für uns gestorben. Er, der Sohn des lebendigen Gottes, litt unser Kreuz, starb unseren Tod, so heißt es in einem Kirchenlied. Am Kreuz ist Christus weder für sich selber noch für seinen Vater gestorben, sondern für dich. Er ist an deine Stelle getreten und er ist dir zugute gestorben und deswegen du mit ihm. Am Kreuz hat Christus dein altes Leben zu Ende gebracht, indem er es auf sich genommen und in sein Sterben mit hineingenommen hat. Und darum war Jesu Sterben von Anfang an dein Sterben, Jesu Tod dein Tod. Karfreitag also ist das wirkliche Sterbedatum unseres alten Menschen. Daran erinnert uns die Taufe, indem sie uns mit Jesu Tod zusammenspricht und auf Jesu Tod festlegt. Meine Taufe sagt mir, ich, Emanuel Rehfeld, bin mit Christus gestorben. Und da kann jetzt jeder Getaufte seinen eigenen Namen einsetzen. Naja, und wie geht's weiter, wenn jemand gestorben ist? Nicht wahr, wenn jemand verstorben ist, dann wird er oder dann werden seine sterblichen Überreste so bald als möglich bestattet. Auf den Tod folgt das Begräbnis. Und so folgte auf den Karfreitag der Karsamstag. Den Karsamstag über ruhte Jesu Leichnam in der Grabhöhle des Josef von Arimathäa, bis Christus aus den Toten auferstand. Und auch wir, die wir auf Golgatha mit Christus gekreuzigt und gestorben sind, auch wir sind begraben worden, zu Grabe getragen worden. Und für unser Begräbnis steht sinnenfällig unsere Taufe. Paulus schreibt in Vers 4, so sind wir ja mit ihm, mit Christus, begraben durch die Taufe in den Tod. Die Taufe war die Begräbnisfeier für unseren alten Menschen, der mit Christus gestorben und durch ihn zugleich zu neuem Leben berufen ist. Und insofern ist die Taufe auch keine Trauerfeier, sondern ein Hoffnungsfest. Die Taufe, die durch das Eintauchen in die Todesfluten an ein Begräbnis erinnert, zeigt an, dass wir an der Wurzel mit dem für uns gekreuzigten Christus verwachsen sind. Das ist das Bild, das Paulus hier in Römer 6 wählt. Verwachsen, verwurzelt. Wir sind eingewurzelt in den Kreuzesstamm. Hier. Müssen wir besser befestigen. Wir sind eingewurzelt, verwurzelt, verwachsen mit diesem Kreuzesstamm, verwachsen mit Christi Tod, mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Unsere sündenbehaftete und schuldbeladene Vergangenheit, die ruht jetzt, wie einst Jesu Leichnam in dieser Grabhöhle am Karsamstag ruhte. Und das hat Paulus vor Augen, wenn er sagt, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. Der Sünde gestorben. Wer getauft ist, hat Ruhe vor der Sünde, weil sie auf Christus ruht. Wohl treibt die Sünde als böse Macht nach wie vor ihr tödliches Unwesen in dieser Welt. Und das sehen wir ja auch tagtäglich. Sonst gäbe es keine Kriege, sonst gäbe es keine Krankheiten und vieles andere Böse und Schlechte und Schlimme gäbe es auch nicht. Paulus sagt nicht, die Sünde ist tot, aber ihr seid der Sünde gestorben. In Christus bin ich frei von der Sünde. Frei von meinem Selbstverwirklichungswahn, frei von meinem Selbsterhaltungstrieb, frei von meinem Gotteshass, frei von Todesangst und frei von Todessehnsucht. Aber das ist erst die halbe Wahrheit. Denn der Satz geht bei Paulus ja noch weiter. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Die Taufe ist genauso wenig das Ende, wie der Karfreitag das Ende war. Auf Jesu Begräbnis folgte seine Auferstehung aus den Toten. Am Ostermorgen, da sproste neues Leben aus dem kahlen Kreuz. Paulus sagt es so: Christus ist auferstanden durch die Herrlichkeit des Vaters. Und seitdem leuchtet das Licht ewigen Lebens in denen, die mit Christus an der Wurzel verwachsen sind. Christus hat nicht nur unser altes Leben in den Tod mit hineingenommen, er hat auch ein neues Leben für uns in der Auferstehung hervorgebracht. Und wie durch alle Triebe aus einer einzigen Wurzel dieselben Kräfte fließen, so fließen durch uns jetzt dieselben Kräfte, die den Gekreuzigten durchströmten und zum Leben erweckten. In Christus sind wir zur Herrlichkeit des lebendigen Gottes bestimmt und haben Teil an seinem lebenschaffenden Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Das ist nicht irgendwas für besonders Auserwählte oder so, sondern jeder Christusgläubige hat den Heiligen Geist. Sonst würden wir gar nicht an ihn glauben. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unserer Auferstehung. Kann man nachlesen in Römer 8, Vers 9 bis 11. Was wird uns eines Tages von den Toten auferwecken? Antwort: der Geist Gottes, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist ist der Vorschuss unseres ewigen Lebens mit, für und bei Gott. Und das alles hat Paulus vor Augen, wenn er an die Taufe denkt. Und darum leitet er uns auch an, in der Taufe entschieden mehr zu sehen als nur eine gemütliche Familienfeier. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft? Und apropos, ist euch mal aufgefallen, wie oft Paulus mit Blick auf Jesu Tod und Auferstehung und auch mit Blick auf unsere Taufe vom Wissen spricht? Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft? Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Oder Vers 8 und 9, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Paulus erinnert an unser Glaubenswissen, weil er weiß, dass dieses Wissen unsere Gewissheit stärkt. Nur wer weiß, was er an Christus hat, kann sich seiner recht freuen. Und nur wer erkannt hat, was er an der Taufe hat, kann ihrer recht froh sein. Und darum ist es gut, sich zum Beispiel am Tauftag mal zu vergegenwärtigen, was es mit unserer Taufe eigentlich auf sich hat. Da kann man von mir aus die Taufkerze anzünden, falls sie noch existiert, und einmal Römer 6 lesen und überlegen, was bedeutet eigentlich meine Taufe? Und zugleich schärft das Wissen auch unser Gewissen. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Meine Taufe habe ich nicht irgendwie ziellos empfangen. Mit der Taufe hat Gott mich auf seine Spur gesetzt. Er hat mein entgleistes Leben in seine Hand genommen und mich neu eingespurt. Ich weiß nicht, wer von euch früher mal so eine Modelleisenbahn hatte. Da ist da öfter mal der Zug irgendwie aus den Schienen gesprungen. Da muss man den wieder feinsäuberlich auf die Spur setzen, sonst kommt er nicht voran. Das hat Gott an uns getan. Er hat mein entgleistes Leben wieder neu eingespurt. Und ich darf und soll nunmehr auf seinen Wegen unterwegs sein, auf den Wegen eben, die er vorgespurt hat. Die Schienen ins ewige Leben, die sind gelegt. Die hat Gott gelegt. Und jetzt soll der Zug darauf zum Rollen kommen, in Fahrt kommen. Mein Leben für Gott darf Fahrt aufnehmen. Ich habe nichts zu verlieren, weil ich in Christus schon alles gewonnen habe, nämlich ihn selbst. Ihn selbst. Das ist der Hauptgewinn. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, mich vom Abstellgleis der Sünde und des Todes wegrangiert wo ich bisher nur rot gesehen habe, wenn es um Gott und seinen Willen ging, da ist das Signal jetzt auf grün gestellt. Freie Fahrt für Gott in meinem Leben. Freie Fahrt für ein erfülltes Leben mit der Perspektive Ewigkeit. Der Schlagbaum der Sünde ist zerbrochen. Und in dieser Perspektive lebe ich mein weiteres Leben. Der Weg ist längst nicht das Ziel. Vielmehr bestimmt das Ziel den Weg. Gott selbst hat meinen Lebensweg vorgezeichnet und ihm ein ewiges Ziel gegeben. Ein Ziel, das sich wirklich lohnt. Ich lebe mein Leben im Zeichen des Kreuzes, voll ausgerichtet auf den Gekreuzigten. Als Getaufte bekennen wir mit Paulus, was ich jetzt im Fleisch lebe, in meinem gegenwärtigen Dasein. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. In einem solchen Leben hat der Unglaube keinen Platz. In einem solchen Leben hat eben darum auch die Sünde keinen Platz. Denn die beiden sind im Grunde das Gleiche. Paulus schreibt in Römer 14, 23, was nicht aus dem Glauben an Jesus Christus geschieht, das ist Sünde. Ein auf Jesu Tod getauftes Leben ist geprägt von Glaube, Hoffnung, Liebe. Und ein solches gottgemäßes und gottgewolltes Leben hat unbedingt Zukunft. Ihr Lieben, mit der Taufe hat Gott die Tür weit aufgestoßen zum ewigen Leben für ihn und bei ihm. Und erinnern wir uns darum dankbar und zugleich demütig an unsere Taufe. Und an dieser Stelle könnten wir jetzt Amen sagen und sollten es vielleicht auch. Ich habe heute Morgen schon mal gepredigt in der Stephanskirche und habe an dieser Stelle Amen gesagt, aber ich dachte, wir sind hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft, da muss die Predigt ein bisschen länger sein. Ich möchte abschließend doch noch auf zwei kurze Punkte eingehen, weil die immer wieder für Diskussionen sorgen. Und es handelt sich nicht um ein Problem der Taufe. Die Taufe ist kein Problem. Genauso wenig wie das Abendmahl ein Problem ist. Aber wir haben sehr oft Probleme mit der Taufe. Ja, woher kommen diese Probleme oder diese Diskussionen, die man immer wieder über Taufe, früher auch noch mehr über Abendmahl, inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen beruhigt, hat? Das Problem ist, oder es ist eigentlich kein Problem, aber das ist das, wo es anfängt, die Taufe ist genauso wie das Abendmahl ein geistliches Geschehen. Ein geistliches Geschehen. Inmit und unter dem Wasser handelt Gott an uns. Genauso wie er inmit und unter Brot und Wein an uns handelt. Und mit Recht nennen die orthodoxen Christusgläubigen, von denen ja auch einige hier sind, die beiden Sakramente eben nicht Sakramente, sondern Mysterien. Geheimnisse, auf Deutsch, Geheimnisse. Taufe und Abendmahl sind geistliche Geheimnisse, die deswegen nur im Glauben zugänglich sind. Nach außen hin scheint die Taufe ja nichts anderes zu sein als ein Wasserritus, wie es ihn in vielen Religionen gibt. Also fast alle antiken Religionen hatten irgendwelche Tauchbäder oder irgendwelche, ich meine, sehen wir Johannes den Täufer. Im Judentum gibt es auch diverse Tauf- und Tauchbadriten und in anderen Religionen auch im Islam. Also da kann man sagen, das ist ja eigentlich ist ja nichts anderes. Und schon Luther greift diese modern rationalistische Frage auf, die sich aus der Trennung von Äußerlichem und Innerlichem ergibt. Und er weist diese Frage als geistlich unangemessen zurück. Im kleinen Katechismus. Wie kann Wasser solch große Dinge tun? Ist die Frage, die ja manchmal auch so aufkommt. Wie kann Brot und Wein uns mit Christus verbinden? Hä? Ich habe diesen Traubensaft, den habe ich, glaube ich, in Kaufland gekauft, normalerweise bei Edeka, egal. Wie kann uns so eine Saftpackung mit Christus verbinden? Luther antwortet, Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist und der Glaube, der solchem Wort Gottes im Wasser traut, vertraut. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Worte Gottes ist es eine Taufe. Das ist ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist. Und dann kommen noch entsprechende Bibelstellen dazu. Die Taufe, so lernen wir, ist also ein geistliches, das heißt ein geistgewirktes Geschehen. Die sichtbare Taufhandlung, die stellt das unanschauliche Wirken des Geistes Gottes leiblich wahrnehmbar dar. Wir können den Geist Gottes ja nicht sehen. Aber uns Menschen aus Fleisch und Blut erreicht das Geistliche eben stets vermittelt durch das Leibliche. Auch das Evangelium. Ja, wo geht denn das rein? Ins Ohr. Es ist ein Wort, was mir gesagt ist. Dir sind deine Sünden vergeben. Die Vergebung kommt mir auch nur, in Anführungszeichen, durch das Leibliche zu. Und darum hat Christus uns die Taufe und das Abendmahl als leibliche Mahlzeichen seiner Herrschaft gegeben, weil er das weiß, er hat uns doch geschaffen mit Leib und er weiß doch, wie wir geistliche Dinge nur wahrnehmen können. Leider wurde die christliche Gemeinde zu allen Zeiten durch Irrlehrer belastet, die das Geistliche und das Leibliche auseinandergerissen haben. Und das kann in zwei verschiedenen Richtungen, in zweierlei Gestalt im Grunde geschehen. Die eine Richtung, die verobjektiviert sozusagen die Taufhandlung. Ich sage gleich, was ich damit meine. Die andere Richtung, die verobjektiviert sozusagen den Glauben. Aber beide Richtungen reißen auseinander, was doch Gott selber zusammengefügt hat. Die einen nehmen die Taufhandlung für sich und meinen, sie besäßen damit so eine Art Zauber, so eine Zaubermacht, ja, mit der sie sich das ewige Leben in gewisser Weise an Gott vorbei garantieren können. So nach dem Motto, Hauptsache getauft, egal worauf hin. Ja? Diese Leute trennen die Gabe vom Geber. Sie lösen die Taufhandlung von der Gottesverheißung ab und machen die Taufgnade zu einem Ding, das man besitzen kann wie so ein Sack Kartoffeln oder Zwiebeln. Und weil es diese Meinung gibt, kommt der Gegenschlag, die Gegenseite. Da sagen dann Leute, Moment mal, damit verkommt die Taufe doch zur billigen Gnade. Losgelöst von Gottes Wort und Willen. Und so berechtigt dieser Einwand auch sein mag, allzu oft führt eine geradezu panische Angst vor dem möglichen Missbrauch der Gnade diese Leute dazu, die Gnade über Gebühr zu verteuern und die Taufe dann mit allerlei Zusatzbedingungen zu garnieren, sei es das Taufalter, ein bestimmter Lebenswandel, ein akzeptables Lebenszeugnis oder was auch immer. Und ja, Gott hat sich auf Gnade festgelegt und er weiß doch, dass die missbraucht werden kann. Aber er sagt doch deswegen nicht, nur dann machen wir es halt anders. Das Problem ist, man meint dann manchmal den Glauben auch irgendwie dingfest machen zu können. Die Rechnung dieser Leute geht manchmal so, erst der vorab erwiesene Glaube macht die Taufe wirksam. Ohne mein Zutun kann Gott mir seine Gnade nicht zuwenden, weil es ja keine billige Gnade sein darf. Man spricht dann vielleicht auch viel von Gehorsam und Bewährung und betont, dass Taufe ohne Glaube nicht sein dürfe. Aber fragen wir mal, worin besteht denn eigentlich der Glaube, den Gott meint? Ist der Glaube etwa unsere Ersatzleistung für die guten Werke, die wir im Evangelischen ja irgendwann mal in der Reformation abgeschafft haben? Diesen Eindruck habe ich manchmal. Die Katholiken, ich sage jetzt mal ein bisschen sehr pauschal, die Katholiken haben ihre guten Werke, wir haben unseren Glauben. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. ja, Abraham hat geglaubt. Das heißt, was heißt das denn? Abraham nahm Gott ernster als alles, was er sah und fühlte. Es geht nämlich weiter in Römer 4, Verse 20 bis 22. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das vermag er auch zu tun. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube, der wirklich empfängt, was Gott uns in der Taufe und auch im Abendmahl schenkt, ist der Glaube, der schlicht und ergreifend für bare Münze nimmt, was Gott uns darin zusagt. Luther bringt es mal wunderbar schön kurz auf den Punkt. Glaubst du, so hast du. Ja, wenn Gott sagt, mein Leib für dich, dann besteht Glaube darin zu sagen, sein Leib für mich. Mit Luther gesprochen, im Blick auf die Taufe, Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist und der Glaube, der solchem Wort Gottes im Wasser traut. Wir ehren Gott dann, wenn wir seinem Wort trauen und seine Gnade ernst nehmen, ohne Angst vor einer scheinbar billigen Gnade. Denn die Gnade Gottes ist niemals billig, aber immer gratis. Wir können unser Zutrauen zu Gottes Wort im Grunde nicht besser, ich sag mal, unter Beweis stellen, als wenn wir einfach froh und dankbar bekennen, wie es in dem Lied heißt, ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. Deswegen ist dieses Lied eigentlich gar nicht so sehr ein Tauflied, sondern ein Glaubenslied. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.